Grüß Gott und guten Abend. Herzlich willkommen in der Credo-Sendung. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute am Freitag, wenn wir eine weitere Folge in unserem Grundkurs Philosophie sozusagen absolvieren. Grundkurs Philosophie mit Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Dort ist er uns nun telefonisch zugeschaltet. Grüß Gott und guten Abend, Dr. Egger.
Guten Abend, Herr Dornis.
Dr. Egger, Sie setzen heute den Grundkurs Philosophie fort. Wir sind gerade bei dem Themenbereich Gesellschaft, Staat, Recht, Politik. Und wir haben es ja schon öfter in unserem Grundkurs bemerkt, diese philosophischen Fragen, die berühren nicht einfach nur unseren Glauben, sondern die greifen da richtig mit rein, auch bei einem Thema wie Gesellschaft, Staat, Recht, Politik, wo man denkt, naja, so eine profane Angelegenheit, das hat jetzt vielleicht mit dem Glauben eher nur so im Nebensächlichen, im Nebenbereich zu tun. Ganz und gar nicht ist das der Fall. Das berührt unseren Glauben schon wirklich stark und auch viele theologische Denker haben wir gehört, die sich über dieses Thema Gedanken gemacht haben. Also heute in unserem Grundkurs Philosophie geht es mit eben diesem Thema weiter, Gesellschaft, Staat, Recht, Politik, mit diesem Themenkreis. Und bevor wir dann einsteigen und Ihnen zuhören dürfen, Dr. Egger, beginnen wir diese Sendung wie immer mit einem Gebet.
Liebe Hörerinnen und Hörer im ganzen deutschen Sprachraum, ich begrüße Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung. Und ich freue mich, dass wir auch heute wieder über einige philosophische Fragen im Rahmen der Gesellschaftspolitik nachdenken können. Ich möchte nun nach der Begrüßung durch Herrn Dornis Sie bitten, dass wir miteinander ein Gebet sprechen und damit auch den Heiligen Geist bitten, uns bei dieser Sendung zu begleiten. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Dann wenden wir uns auch an die Mutter Gottes und bitten sie um ihre Fürbitte. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Und dann wollen wir auch noch die Engel um ihr Geleit bitten. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des höchsten Vater Liebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben bei unserer letzten Sendung zwei große Vertreter der neuzeitlichen Philosophie kennengelernt, die sich in besonderer Weise mit gesellschaftspolitischen Fragen auseinandergesetzt haben. Und zwar haben wir von Machiavelli und von Thomas Morus gesprochen. Diese zwei Denker haben sehr unterschiedliche Gesellschaftsmodelle vertreten. Der eine hat gezeigt, wie man mit sehr weltlichen Mitteln die Macht gewinnen kann und sie erhalten kann. Thomas Morus hingegen, der andere Denker, der hat uns gezeigt, wie auch christliche Grundsätze die Philosophie und die gesamte Gesellschaftspolitik bestimmen können. Heute wollen wir uns einem weiteren Denker der Neuzeit zuwenden, nämlich Johannes Calvin. Calvin war einer der großen Reformatoren. Zusammen mit Martin Luther, Ulrich Zwingli war Johannes Calvin der dritte der großen Reformatoren. Was ihn aber von den anderen Reformatoren grundlegend unterschieden hat, war sein politisches Denken. Johannes Calvin versuchte nämlich Glauben und Politik miteinander zu verbinden, um auf diese Weise das Reich Gottes auf Erden zu errichten. Er strebte nach einer Theokratie, also nach einer politischen Gottesherrschaft. Und dabei hat er ein Modell entwickelt, das bis heute nachwirkt. Calvin versuchte eine enge Zusammenarbeit zwischen den kirchlichen und politischen Organen herzustellen. Er übertrug dabei der staatlichen Obrigkeit auch die Aufgabe, die religiösen und moralischen Zielsetzungen durchzusetzen. Calvin war also davon überzeugt, dass es die Aufgabe der Politik sei, den christlichen Glauben durchzusetzen. Und auf diese Art und Weise hat er ein politisches Modell geschaffen, in dem die Religion durch den Staat durchgesetzt wird. Was dann auch noch typisch ist für Calvin, ist, dass er das Recht zum Widerstand gegen die politische Obrigkeit verkündet hat. Wenn sich die politische Obrigkeit nicht an die Lehren des Evangeliums hält, dann sei es erlaubt, sich ihr zu widersetzen und sie abzusetzen. Das war neu. Calvin sagt, wenn ein Staat sich nicht an das Evangelium hält, dann hat man das Recht, sich zu widersetzen und diese Regierung und diesen Staat abzusetzen. Auf diese Art und Weise hat Calvin im Bewusstsein der Gläubigen, die in diesem Staat lebten, eine neue Art des Verhältnisses zur Obrigkeit eingeführt. Er war der Ansicht, dass der Bürger sich auch der Obrigkeit widersetzen dürfe. Das war im Denken des Mittelalters etwas Unvorstellbares. Die Obrigkeit, Staat, Kaiser, Papst, das waren unantastbare Größen. Und hier kommt nun ein Reformator, der sagt, dass es möglich sei, im Namen des Evangeliums sich der Obrigkeit zu widersetzen. Calvin hat in seiner Theokratie, also in diesem Staat, der die Religion durchsetzen sollte, sehr strenge moralische Regeln eingeführt. Er war darauf bedacht, dass in diesem Staat die Moral ernst genommen wurde. Aber er hat diese Moral zum Teil mit sehr drastischen Mitteln durchgesetzt. Es war eine Art Kontrollstaat, der die Bürger überwacht hat, ob sie wohl moralisch lebten. Und wenn die Bürger gewissen Vorstellungen nicht entsprachen, dann hat der Staat sehr energisch durchgegriffen. Dann hat der Staat dafür gesorgt, dass solche Menschen bestraft wurden. Und es gab in Genf, wo Johannes Calvin gewirkt hat, auch immer wieder Hinrichtungen von Bürgern, die den religiösen Vorstellungen nicht entsprachen. Nun möchte man meinen, dass ein solcher reformatorischer Denker doch nur einen beschränkten Einfluss auf die Politik haben könne. Aber bei Calvin war das anders. Calvin war nämlich der geistige Vater der Hugenotten und auch der Puritaner. Die Hugenotten, das waren die Calviner in Frankreich, und die Puritaner, das waren die Calviner in England. Und diese Hugenotten und diese Puritaner haben diesen strengen Geist von Calvin von Genf, wo er gewirkt hat, hinausgetragen nach Frankreich und hinübergetragen nach England. Und dort sind die Anhänger von Calvin immer mehr in einen Gegensatz zur englischen Kirche getreten. Die Puritaner waren den Engländern, den Anglikanern verdächtig, weil sie ein derartig radikales politisches und moralisches Denken vertraten, dass man den Eindruck hatte, sie würden die anglikanische Kirche in Gefahr bringen. Und deshalb beschlossen dann diese englischen Anhänger von Calvin, die Puritaner, nach Amerika auszuwandern. Die Puritaner zogen nach Amerika auf ihrem berühmten Schiff, der Mayflower, fuhren die ersten Pilgerväter hinüber nach Nordamerika. Und in Nordamerika haben sie dann mit der Zeit verschiedene Staaten aufgebaut, aus denen sich dann die Vereinigten Staaten von Amerika entwickelt haben. Und diese Puritaner haben mit ihrem strengen kalvinistischen Denken auch das politische Denken von Nordamerika beeinflusst und geprägt. Und dieses politische Denken der Puritaner, das hat auch heute noch einen Einfluss auf die nordamerikanische Politik. Wir haben schon mehrmals in der amerikanischen Geschichte erlebt, dass dort gewisse moralische Spielregeln einzuhalten sind. Wir erinnern uns zum Beispiel an die Affäre von Bill Clinton mit Monica Lewinsky. Der Präsident hatte sich mit einem jungen Mädchen eingelassen und ist beinahe über diese Affäre gestolpert. Eine solche Reaktion von Seiten der Öffentlichkeit ist nur mit dem strengen puritanischen Denken der amerikanischen Bevölkerung zu erklären. Der Präsident ist nach Meinung der Puritaner ein Mann, der gewisse moralische Grundsätze einzuhalten hat. Und hier merken wir, wie das politische Denken dieses Reformators, Johannes Calvin, sich ausgewirkt hat. Durch die Jahrhunderte in Frankreich, in England, in Holland und in Amerika. Und deswegen hat dieses Denken auch immer wieder zu einer moralischen Erneuerung geführt. Dort, wo das puritanische Denken wirksam ist, dort ist auch in der Politik eine gewisse Selbstreinigung immer wieder zu spüren. Aber auch in der Politik von George Bush war das puritanische Denken deutlich zu beobachten. George Bush hat einen Krieg ausgetragen gegen den Terrorismus, der auch puritanische Züge aufwies. Immer wieder kämpfte dieser Präsident gegen das Böse. Man musste gewissermaßen einen Kreuzzug gegen das Böse, gegen den Terror starten. Dasselbe konnte man auch bei dem früheren amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan feststellen. Ronald Reagan war davon überzeugt, dass Amerika einen religiösen Auftrag hatte, den Kommunismus, den atheistischen Kommunismus zu besiegen. Auch er war beeinflusst von diesem puritanischen Denken von Johannes Calvin. Wir sehen also, dass im Fall von Calvin auch die Religion ein ganz wesentlicher Faktor im Bereich der Politik war. Und dass dieses Denken von Johannes Calvin, diesem Reformator, sich auch ausgewirkt hat bis herauf in unsere Zeit. Johannes Calvin hat dann aber noch eine sehr interessante Überlegung angestellt. Er hat gesagt, dass die Wirtschaft ein Hinweis dafür sei, ob ein Mensch auserwählt sei oder nicht. Er hat also seinen Anhängern verkündet, dass man am wirtschaftlichen Wohlstand erkennen könne, ob ein Mensch von Gott auserwählt sei. Sie können sich jetzt vorstellen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass sich jeder Anhänger dann bemüht hat, zu Wohlstand zu kommen, weil er wollte gewissermaßen sich selbst beweisen, dass er von Gott auserwählt sei. Und so hat auch diese Lehre von Calvin einen politisch-wirtschaftlichen Impuls ausgelöst, weil durch dieses Denken, dass der Wohlstand ein Zeichen meiner Auserwählung sei, jeder dazu angeregt wurde, möglichst wirtschaftlich tüchtig zu sein. Durch dieses calvinistische Verständnis, dass der Wohlstand ein Zeichen für meine Auserwähltheit sei, wurde der Calvinismus auch zu einer Triebfeder für den Kapitalismus. Und der amerikanische Kapitalismus ist auch ohne diese Triebfeder nicht zu verstehen. Das puritanische Denken hat sich also in politischer, in moralischer, aber auch in wirtschaftlicher Hinsicht ausgewirkt. Und so können wir sagen, dass dieser Reformator, der in Genf gewirkt hat, einen unheimlichen politischen Impuls gesetzt hat, der sich durch die Jahrhunderte ausgewirkt hat bis in unsere heutige Zeit. Johannes Calvin. Nun wollen wir ein bisschen Musik hören. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollten uns nun noch einen weiteren politischen Denker der Neuzeit vornehmen, nämlich Thomas Hobbes. Thomas Hobbes stammte aus England. Er wurde 1588 in Malmesbury geboren, studierte dann in Oxford Philosophie, beschäftigte sich aber auch mit den Werken der antiken Dichter und Geschichtsschreiber. Er hatte auch die Möglichkeit, mehrere Reisen zu unternehmen. 1640 musste dann Hobbes aufgrund seiner radikalen Schriften England verlassen. Er hielt sich 10 Jahre lang in Frankreich auf, wo er sich in kritischer Weise mit der französischen Philosophie auseinandersetzte. 1650 kehrte er nach England zurück. Hobbes hat in seinem langen Leben viele politische Ereignisse persönlich erlebt. Er war ein Zeitgenosse der englischen Revolution unter Oliver Cromwell. Er erlebte aber auch die Restauration des englischen Königtums. Und schließlich war Hobbes auch Zeitgenosse des schrecklichen 30-jährigen Krieges. Diese umfassenden Studien und diese europaweiten Erfahrungen haben seine Staatsphilosophie entscheidend beeinflusst. Hobbes starb im Alter von 91 Jahren, 1679, in Hardwick. Hobbes hat seine gesellschaftspolitischen Theorien in dem bekannten Werk Leviathan niedergeschrieben. Hobbes geht bei seinen Überlegungen von der Feststellung aus, dass die Gesellschaft vom Kampf aller gegen alle geprägt ist. Hobbes prägte das berühmte Wort Homo homini lupus. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Hobbes war also ein sehr, sehr nüchterner Beobachter. Er hat festgestellt, dass der Mensch auch zu einer Bestie werden konnte. Homo homini lupus, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Ein unheimliches Wort, das aber in der Zeit des 30-jährigen Krieges durchaus seine Berechtigung hatte. Damals hat Europa seinen tiefsten Punkt erreicht. Und es haben sich Szenen abgespielt, die wir uns heute wahrscheinlich kaum mehr feststellen könnten. Und nun hat sich Hobbes Gedanken darüber gemacht, wie man diese Bestie Mensch am besten bändigen könne. Um sich gegen die ständigen Übergriffe von Seiten der anderen Menschen zu schützen, ist es notwendig, einen Staat zu schaffen, der mit absoluter Macht für Ordnung und Frieden sorgt. Die Bürger schließen einen Vertrag, durch den sie einen Staat gründen, dem sie die ganze Macht übertragen. Der Herrscher dieses Staates soll in absolutistischer Weise über das Volk regieren. Dieser Staat hat eine absolutistische Machtfülle. Nur durch seine völlig unabhängige und absolutistische Macht ist der Staat imstande, seine Aufgabe zu erfüllen, die Menschen zu bändigen und ein friedliches Zusammenleben zu erzwingen. Hobbes vergleicht den Staat mit einem Leviathan, einem kraftvollen Ungeheuer aus dem Buch Hiob im Alten Testament. Und der Staat muss gewissermaßen mit seiner ganzen Kraft den Frieden und die Ordnung gewährleisten. Thomas Hobbes wird als der Vorläufer des Absolutismus angesehen. Er hat die Vorstellung von einem allmächtigen Staat entwickelt, der mit eiserner Faust für Ordnung, Gerechtigkeit und Frieden sorgt. Dieser absolutistische Staat hat die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Menschen nicht wie Wölfe übereinander herfallen. Aufgrund der vielen Kriege, die Hobbes in seinem langen Leben erlebt hat, kann man verstehen, dass er sich nach einem starken Staat gesehnt hat, der für Ruhe und Ordnung sorgte. Dennoch muss man sagen, dass eine solche Staatslehre dazu führt, dass die Bürger völlig von der Politik ausgeschlossen werden und keinerlei politischen Rechte mehr haben. Eine solche Staatslehre kann auch sehr leicht zur Rechtfertigung einer Diktatur führen. Im Anschluss an Hobbes entwickelte sich in Europa in verschiedenen Ländern eine absolutistische Regierungsform, die oft zur völligen politischen Entrechtung der Bürger führte. Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist hochinteressant, diese verschiedenen Denker zu studieren. Und man kann verschiedenste Denkansätze auch verstehen, wenn man die Zeit beachtet, in der sie entstanden sind. Es ist für uns aus christlicher Sicht natürlich vieles von diesen Modellen nicht akzeptabel. Aber wenn wir heute unsere jetzige europäische Situation begreifen wollen, dann müssen wir alle diese verschiedenen Spielarten ein bisschen kennen, damit wir begreifen, welche geistigen Einflüsse Europa geprägt haben und auch immer noch prägen. Es ist unglaublich viel geschehen in diesen letzten Jahrhunderten. Und hinter diesen Entwicklungen, die manchmal sehr positiv, aber manchmal auch sehr negativ waren, stehen Denker. Und wir haben jetzt einige Denker der Neuzeit ein bisschen kennengelernt. Machiavelli, diesen kühlen Machtpolitiker. Thomas Morus, den großen Idealisten der Politik. Calvin, den Reformator, der mit staatlicher Macht das Evangelium durchsetzen wollte und eine Theokratie errichten wollte, der aber mit seinen Gedanken auch hinausgewirkt hat in andere Länder und dessen Gedanken und Prinzipien auch heute noch in der Politik verschiedener Länder zu spüren sind. Dann Thomas Hobbes, der sagt, der Mensch kann auch zur Bestie werden. Und deswegen braucht es einen starken Staat, der diesen Menschen daran hindert. Alle diese Denker sind irgendwo in unserer Politik präsent. Und auch heute spürt man angesichts dieser zunehmenden Gewalt, dass oft Menschen einen starken Polizeistaat möchten, der diese Gewalt eindämmt, der sich gegen diese Auswüchse, gegen den Terror stellt. Und oft entsteht wieder dieser geheime Wunsch nach einem Leviathan, nach einem mächtigen Staat, der für Ruhe und Ordnung sorgt. Aber gleichzeitig müssen wir auch wissen, dass ein solcher Staat sehr leicht zu einer Diktatur werden kann. Die Herrschaft des Absolutismus wurde dann auch durch eine weitere philosophische Strömung, nämlich durch den Rationalismus, gerechtfertigt. Der Rationalismus war eine philosophische Strömung, die in der Vernunft das leitende Prinzip der gesamten Gestaltung der Gesellschaft gesehen hat. Und der Rationalismus hat sich darum bemüht, einen Staat aufzubauen, der wie eine mathematische Konstruktion gedacht war. Der Rationalismus sagte sich, wir brauchen einen starken Herrscher, der von oben die Gesellschaft in vernünftiger Weise regiert. Diesem Herrscher sollten dann die Minister unterstehen, und diesen Ministern unterstanden dann die verschiedenen Gouverneure in den einzelnen Provinzen. Und so sollte der ganze Staat gewissermaßen wie eine Pyramide strukturiert sein. Dieser Rationalismus war auch davon überzeugt, dass es die Aufgabe des Staates sei, die Wirtschaft zu planen. Und es entstand in dieser Zeit auch die Wirtschaftsform des sogenannten Merkantilismus, der von einer Zentrale aus versuchte, die gesamte Wirtschaft zu steuern. Auf diese Art und Weise kam es zu einem absolutistisch regierten Staat, der von oben aus die Geschicke der Nation zu lenken versuchte. Aber sehr bald hat sich dann dieses Modell als problematisch erwiesen, weil nämlich dieser absolutistische Stil bei gewissen Herrschern dazu geführt hat, dass diese sich nicht mehr für das Wohl des Volkes eingesetzt haben, sondern hauptsächlich an ihrer eigenen Macht interessiert waren. Wir alle kennen den berühmten französischen König Ludwig XIV., der gewissermaßen das Symbol der absolutistischen Herrschaft war. Dieser Herrscher war ein hochbegabter Mann, aber er hat diesen Staat nur nach seinem eigenen Denken gestaltet. Und mit der Zeit wurden alle anderen Träger des Rechtes zu reinen Marionetten des Königs. Und da hat es dann Bestrebungen gegeben, diese Art der Regierung abzuschaffen. Und es kam dann zu der bekannten Französischen Revolution, die sich gegen den Absolutismus gewehrt hat. Aber bevor es zu diesem Aufstand, zu dieser Revolte gegen den Absolutismus gekommen ist, gab es verschiedene philosophische Denker, die sich um ein anderes gesellschaftspolitisches Modell bemüht haben. Es war vor allem der große Engländer John Locke, der im 17. Jahrhundert versucht hat, ein ganz neues gesellschaftspolitisches Modell zu entwickeln. Und deswegen wollen wir uns nun ein bisschen John Locke zuwenden. John Locke lebte von 1632 bis 1704. Er war nicht nur Philosoph, sondern auch Arzt, Naturwissenschaftler und Politiker. Er studierte in seinen jungen Jahren längere Zeit in Frankreich, wo er die absolutistische Regierungsform von Ludwig XIV. Kennenlernte. Er hielt sich später aber auch mehrere Jahre im Exil in Holland auf, wo er die Vorzüge einer konstitutionellen Monarchie erlebte, in der der König an die Verfassung gebunden war. Nach dem Sturz des englischen Königs Jakob II., der in absolutistischer Weise regiert hatte, kehrte John Locke nach England zurück. Dort veröffentlichte er sein umfangreiches Werk, zu dem auch seine zwei berühmten Abhandlungen über das Regieren gehörten. John Locke gilt als der geistige Vater des Liberalismus, also jener Gesellschaftspolitik, die von der Freiheit bestimmt war. Seine Lehre von Staat und Politik war gewissermaßen das Gegenstück zum Absolutismus und war von ganz entscheidender Bedeutung für die Entstehung des modernen Europa. Locke geht bei seiner Gesellschaftslehre vom Individuum aus, also vom einzelnen Menschen. Bei Locke steht nicht der Staat, sondern der einzelne freie Bürger im Mittelpunkt. Locke verkündete daher zunächst die unveräußerlichen Rechte jedes einzelnen Menschen. Das Recht auf Leben, das Recht auf Freiheit, das Recht auf Eigentum, das Recht auf Verteidigung, das Recht auf Gerechtigkeit. Wir sehen also, dass Locke die Gesellschaftspolitik von einem ganz anderen Ausgangspunkt her entwickelt hat. Nicht mehr der allmächtige Staat, der für Ordnung und Sicherheit sorgt, der die Gesetze verfasst. Nein, der einzelne Mensch war der Ausgangspunkt. Und zwar der einzelne freie Mensch. Das war eine unglaubliche Revolution. Der Ausgangspunkt der Gesellschaftspolitik ist nicht mehr der allmächtige Staat, der für Ordnung und Sicherheit und für Recht sorgt, sondern der einzelne freie Bürger. Und dieser einzelne freie Bürger, der hat ganz bestimmte Rechte. Das Recht auf Leben, auf Freiheit, auf Eigentum, auf Verteidigung und, und. Hier hören wir zum ersten Mal so etwas wie Menschenrechte. Und damit baut jetzt Locke eine Gesellschaft auf und einen Staat auf, der sich um den einzelnen Menschen herum bildet. Im Mittelpunkt steht nicht mehr der absolutistische Staat, sondern der einzelne freie Mensch. Und deswegen nennt man dieses Modell auch das liberale Gesellschaftsmodell. Der Liberalismus, der den einzelnen freien Menschen in den Mittelpunkt des politischen Geschehens stellt. Nach dieser Feststellung, dass der einzelne freie Mensch mit seinen unveräußerlichen Rechten der Ausgangspunkt und der Mittelpunkt der Gesellschaftspolitik ist, geht Locke der Frage nach, wie es zur Entstehung des Staates kommt. Der Staat kommt nach Locke durch einen Vertrag der freien Bürger zustande. Dabei übertragen die Bürger dem Staat die Macht, damit er sie in ihrem Interesse regiere. Der eigentliche Träger der Macht bleibt aber das Volk. Wir sehen hier den grundlegenden Unterschied zum absolutistischen Staat. Beim absolutistischen Staat haben die Bürger beschlossen, dem Staat alle Macht zu übergeben. Und der Staat war dann der Träger der Macht. Hier beschließen die Bürger einen ganz anderen Vertrag. Sie sagen, wir übergeben die Macht dem Staat, aber dieser Staat hat in unserem Interesse zu regieren. Der hat zu unseren Gunsten zu herrschen. Und das Volk der freien Bürger bleibt der Träger der Macht. Welche Pflichten hat nun dieser Staat, der von diesen freien Bürgern gegründet wurde? Der Staat ist bei seiner Regierung verpflichtet, die Rechte der Bürger, nämlich das Recht auf Leben, auf Freiheit, auf Besitz und so weiter, zu achten. Der Herrscher hat die Aufgabe, diese Rechte der Bürger zu verteidigen und die Verletzungen dieser Rechte zu bestrafen. Der Staat ist also für die Bürger da und hat deren natürliche Rechte zu gewährleisten. In diesem Staat ist also nicht mehr der Bürger der Diener des Staates, sondern der Staat der Diener der Bürger. Um nun die Macht des Staates einzugrenzen, fordert Locke eine Teilung der staatlichen Gewalten. Er sagt, dass die ausführende Gewalt, nämlich die Exekutive, und die gesetzgebende Gewalt, also die Legislative, nicht in den Händen der gleichen Person liegen darf. Er wollte also verhindern, dass in diesem liberalen Staat die verschiedenen Gewalten in einer einzigen Hand konzentriert sind. Im Unterschied zum Absolutismus, wo der Herrscher die ausführende, die gesetzgebende Gewalt in seiner Hand hatte, soll hier die Gewalt geteilt und verteilt werden. Und in späteren Zeiten ist dann zur Teilung zwischen der ausführenden und der gesetzgebenden Gewalt auch noch die richterliche Gewalt dazugekommen, die man von den anderen staatlichen Gewalten getrennt hat. Versuchen wir uns das jetzt einmal vorzustellen. Im Absolutismus hat der Herrscher verschiedene Gewalten in seiner Hand vereinigt. Er hat die ausführende Gewalt, er hat die gesetzgebende Gewalt und er hat die richterliche Gewalt in seiner Hand und kann damit machen, was er will. Und nun sagt man, wir nehmen diese Gewalt dem einen Herrscher und teilen die auf. Die ausführende Gewalt darf nicht gleichzeitig auch schon die gesetzgebende Gewalt haben. Weil wenn die Regierung die Gesetze bestimmen kann, dann werden die Gesetze so beschlossen, wie sie der Regierung passen. Und das geht nicht. Und wenn die Regierung auch die richterliche Gewalt hat, dann kann sie die Gerichte in ihrem Sinn beeinflussen. Und es kommt zu Ungerechtigkeiten. Und deswegen diese Forderung, Trennung der Gewalten. Die regierende Gewalt muss getrennt sein von der gesetzgebenden Gewalt und diese beiden müssen noch einmal getrennt werden von der richterlichen Gewalt. Hier merken wir ganz deutlich, wie jetzt der Staat von den Bürgern kontrolliert wird. Das ist nicht mehr der absolutistische Staat, der alle Macht in seiner Hand vereinigt hat und dadurch mit den Bürgern umspringen konnte, wie er wollte. Die Gewalten werden verteilt. Und auf diese Art und Weise kann der Staat kontrolliert werden. John Locke hat dann weiters auch erklärt, dass die Macht des Staates begrenzt sein muss. Und dass die Macht des Staates die Rechte der Bürger zu respektieren hat. Der Staat ist selbst an das Recht gebunden. Im Absolutismus stand der Staat über dem Recht und konnte das Recht in seinem Sinne gestalten und einsetzen. Hier wird nun der Staat an das Recht gebunden. Und dann erklärt Locke, wenn der Staat die Rechte der Bürger nicht respektiert, ist der Widerstand, ja sogar die Revolution gegen den Staat erlaubt. Hier haben wir also auch das Recht auf Widerstand, ja sogar das Recht auf Revolution. Locke sagt, wenn der Staat die Rechte der Bürger nicht respektiert, haben die Bürger das Recht, dem Staat Widerstand zu leisten, ja, sie dürfen sogar eine Revolution anzetteln. Durch diese Lehren von liberalen Staat, in dessen Mittelpunkt der einzelne freie Mensch steht, der ganz bestimmte Rechte hat, und von diesem Staat, der den Bürgern zu dienen hat, der ihre Rechte schützen muss, und von diesem Staat, dessen Gewalten geteilt werden sollten, wird Locke zum Begründer des Liberalismus und zu einem wichtigen Vorläufer des republikanischen bzw. demokratischen Staatswesens. Mit seinem liberalen Staat hat Locke das Gegenteil vom absolutistischen Staat geschaffen. Und diese Ideen von John Locke, die sollten sehr bald einen großen Einfluss gewinnen, nicht nur in England, sondern auch auf dem europäischen Festland. Doch nun wollen wir wieder ein bisschen Musik hören. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollten uns jetzt wieder einem neuen Denker zuwenden, der für die politische Entwicklung in Europa von großer Bedeutung war. Und zwar wollen wir uns jetzt einmal mit dem französischen Denker Montesquieu beschäftigen. Montesquieu lebte von 1689 bis 1755. Er studierte zunächst Rechtswissenschaften, wurde dann Mitglied des Parlamentsrates und war schließlich Präsident des Gerichtes von Bordeaux. Montesquieu unternahm auch eine große Reise, die ihn nach Österreich, Ungarn, Italien, Deutschland, Holland und England führte. Und in allen diesen Ländern hatte er Gelegenheit, bekannte Persönlichkeiten kennenzulernen, um sich mit ihnen über gesellschaftspolitische Fragen zu unterhalten. Montesquieu war also auch ein Mann mit einem europäischen Horizont und hat sich viele Gedanken gemacht, wie man die Gesellschaft und die Politik am besten gestalten könne. Montesquieu war, obwohl er selbst adeliger Herkunft war, ein Anhänger der philosophischen Aufklärung und bekämpfte den Absolutismus. In seinem ersten Werk, den berühmten Persischen Briefen, hat sich Montesquieu in kritischer Weise mit der absolutistischen Gesellschaft seiner Zeit auseinandergesetzt. Das Werk war eine interessante Abhandlung. Und zwar hat Montesquieu seine Kritik an der absolutistischen Gesellschaft so dargestellt, dass er zwei Perser, die auf Besuch in Europa waren, Briefe schreiben ließ, die dann an ihre Angehörigen geschickt wurden. Und in diesen Briefen haben diese persischen Gäste ihre Eindrücke von der europäischen Gesellschaft vermittelt. Es handelte sich dabei um eine Fiktion, um eine brillante Satire über die europäische und hauptsächlich über die französische Gesellschaft der damaligen Zeit. Auf diese Art und Weise hat er seinen Zeitgenossen einen Spiegel vorgehalten, um ihnen zu zeigen, was ausländische Besucher in dieser Gesellschaft wohl aufgefallen sein könnte. Und auf diese Art und Weise hat er die Menschen angeregt zum Nachdenken. Aber Montesquieu hat sich nicht damit begnügt, eine Kritik an den damaligen gesellschaftlichen Zuständen zu verfassen, sondern er hat sich auch bemüht, eine Staatswissenschaft zu verfassen, in der er seine Gedanken über eine neue Gesellschaftsordnung vermittelte. In seinem Hauptwerk mit dem Titel Der Geist der Gesetze entwickelte Montesquieu eine Staatswissenschaft, die zum Teil ganz neue Ansätze hatte. Er versuchte zu zeigen, dass die verschiedenen Staatsformen und Gesetze nicht einfach das Werk eines Gesetzgebers sind, sondern dass die verschiedenen Staatsformen auch von den klimatischen und geografischen Bedingungen eines Landes abhängen und dass die Gesetze von den gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, moralischen und religiösen Eigentümlichkeiten eines Volkes abhängen. Das war neu. Man hatte nämlich bisher immer versucht, Gesetze zu verfassen, die nach den Prinzipien der Gerechtigkeit verfasst wurden. Und nun kommt hier ein Denker, der sagt, man kann Gesetze nicht einfach nur abstrakt verfassen. Man müsse dabei schon auch andere Faktoren beobachten. Er sagt, Gesetze in verschiedenen Ländern hängen auch davon ab, welche klimatischen und geografischen Bedingungen in diesem Land herrschen. Und man muss auch zur Kenntnis nehmen, dass verschiedene Eigentümlichkeiten eines Volkes ihren Niederschlag in den Gesetzen finden. Jedes Volk hat seine Eigentümlichkeiten. Und diese Eigentümlichkeiten, die wirken sich auf die gesellschaftliche, wirtschaftliche, moralische und religiöse Organisation dieses Landes aus. Damit hat jetzt Montesquieu gewissermaßen auch die Umweltbedingungen, das Milieu hineingenommen in die Politik und sagt, dass die Politik gestaltet werden muss nach ihrer Umwelt, nach ihrem Milieu, nach ihrem Ambiente. Und dass man deswegen nicht einfach eine Verfassung für alle Länder und Völker entwerfen könne. Es braucht hier Unterschiede, damit wirklich eine Verfassung den Anforderungen eines bestimmten Landes und eines bestimmten Volkes gerecht werden kann. In seinem Hauptwerk hat dann Montesquieu auch sehr ausführlich die Gesellschaftsstruktur des Absolutismus kritisiert. Er trat für eine Monarchie ein, und zwar für eine Monarchie nach englischem Vorbild. Er entwarf eine weitreichende Verfassung und gelangte dabei zur dreifachen Gewaltenteilung. Wir haben das bei Montesquieu, bei Locke schon kennengelernt. Dort gab es die zweifache Gewaltenteilung. Die regierende Gewalt und die gesetzgebende Gewalt. Wir haben dann gehört, dass später noch eine dritte Gewaltenteilung erfolgte, nämlich dass die richterliche Gewalt auch noch getrennt wurde. Diese Idee der dreifachen Gewaltenteilung, die geht auf Montesquieu zurück. Montesquieu forderte die Trennung der gesetzgebenden, der regierenden und der richterlichen Gewalt. Und damit hat er ein Fundament geschaffen, das bis heute gültig ist. In unseren modernen Staaten ist diese Trennung der regierenden, der gesetzgebenden und der richterlichen Gewalt selbstverständlich. Wir haben also hier einen der Väter der modernen oder den Vater der der modernen dreifachen Gewaltenteilung vor uns. Vielleicht dürfen wir hier noch etwas hinzufügen, was mit der heutigen Zeit auch zusammenhängt. Man spricht ja heute schon von der Notwendigkeit einer vierten Gewaltenteilung. Und zwar möchte man, dass auch die Medien als eine getrennte Gewalt zu betrachten sind. Man weiß ja, dass die Medien einen ungeheuren Einfluss haben. Und derjenige, der im Staat die Medien unter seiner Kontrolle hat, kann damit Politik machen. Und deswegen bemüht man sich heute, diese vierte Gewalt, nämlich die Medien, auch noch einmal ganz strikt zu trennen von den anderen Gewalten. Es sollte also nicht möglich sein, dass zum Beispiel jemand, ein Politiker, der die regierende Gewalt hat, dass der auch über allzu viele Medien verfügt, weil er nämlich durch diese Medien seine Politik entsprechend unterstützen kann. Und deswegen fordert die heutige Philosophie, aber auch die heutige Politik, eine vierte Gewaltenteilung, dass auch die Medien von den übrigen Gewalten zu trennen sind und dass die Medien nicht in der Hand von Menschen sein dürfen, die bereits eine dieser drei politischen Gewalten innehaben. Fragen wir uns noch einmal, welche Nachwirkungen hat denn das Werk von Montesquieu gehabt? Da können wir nur Folgendes sagen: Die Nachwirkung reicht sehr weit. Er hat verstanden, dass die Gewaltenteilung die grundlegende Voraussetzung war, um die Rückkehr einer absolutistischen Regierung zu verhindern. Und Montesquieu hat durch seine neue Denkweise auch einen entscheidenden Impuls gegeben zur Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika, die ja 1776 verabschiedet wurde. Und in dieser Verfassung wurde ganz ausdrücklich die Gewaltenteilung festgelegt. Man hat zwar damals dem Präsidenten mit einer großen Machtfülle ausgestattet, aber dennoch hat man versucht, den Präsidenten dadurch zu kontrollieren, dass die verschiedenen Gewalten verteilt wurden. Montesquieu hat dann aber auch die französische Verfassung beeinflusst, die durch die französische Revolution geboren wurde. Damals hat man erkannt, dass man die Gewalten trennen musste. Und seit der französischen Revolution ist diese Vorstellung von der Gewaltenteilung auch in unserem europäischen Denken allgemein verankert. Nun wollen wir ein bisschen Rückschau halten. Wir haben heute wieder über einige politische Denker einiges erfahren. Gehen wir noch einmal ganz kurz zurück. Am Anfang haben wir daran erinnert, dass zwei große Renaissance-Denker, nämlich Machiavelli und Thomas Morus, das politische Denken von Europa geprägt haben. Der eine war der Vertreter einer coolen Machtpolitik, Machiavelli. Der andere, Thomas Morus, war der Vertreter einer christlich inspirierten Gesellschaftspolitik. Wir haben dann über Johannes Calvin gesprochen, den dritten großen Reformator neben Martin Luther und Ulrich Zwingli. Und da haben wir gehört, wie dieser Mann versucht hat, Religion und Politik miteinander zu verbinden. Er hat versucht, die religiösen Grundsätze mit Hilfe der Politik durchzusetzen. Calvin wurde auf diese Art und Weise zum Begründer eines theokratischen Denkens. Und dieses Denken von Calvin, das versucht hat, die Politik für die Religion einzusetzen, hat dann auch zur Bildung verschiedener religiöser Gruppen geführt, die dann einen großen politischen Einfluss ausgeübt haben. Das waren einmal die Hugenotten in Frankreich und dann die Puritaner in England, die schließlich nach Amerika ausgewandert sind und dort dieses strenge Denken von Calvin auch versucht haben, in die Politik umzusetzen. Wir haben heute dann auch von Thomas Hobbes einiges gehört. Thomas Hobbes war der Zeitgenosse verschiedener blutiger Kriege. Er hat die Auseinandersetzung zwischen den Republikanern und den Königlichen in England erlebt. Er war aber auch Zeitgenosse des Dreißigjährigen Krieges, in dem Europa seinen Tiefpunkt erreicht hat. Und da hat dann Hobbes versucht, einen Staat zu schaffen, der imstande sein sollte, die Bestialität des Menschen, die im Dreißigjährigen Krieg offenbar geworden war, zu bändigen. Sein berühmter Satz, Homo homini lupus, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, der hat sein politisches Denken gekennzeichnet. Er war der Ansicht, dass man diese Bestie Mensch nur durch einen starken absolutistischen Staat bändigen könne. Hobbes war damit ein Vorläufer des Absolutismus. Und er ist für uns immer noch eine Mahnung, dass man sehr vorsichtig sein muss, wenn man nach einem starken Staat ruft, weil es dadurch sehr leicht zu einer Diktatur kommen kann. Wir haben dann auch noch darüber gesprochen, wie der Rationalismus den Absolutismus begründet hat. Und zwar hat der Rationalismus versucht, den Staat wie eine Pyramide aufzubauen und durch vernünftige mathematische Grundsätze zu strukturieren. Der Staat sollte von oben gelenkt werden durch den Herrscher. Und dieser Herrscher, der hatte dann verschiedene Minister, an die er sich gewandt hat, und die Minister wandten sich dann an die Gouverneure, und auf diese Art und Weise sollte also der Staat in einer ganz klaren, hierarchischen Form von oben nach unten die Politik gestalten. Dieser rationalistische Staat, der wollte auch die Wirtschaft unter die Führung des Staates stellen, um auf diese Art und Weise zu gewährleisten, dass dieser Staat gewissermaßen wie eine Maschine funktionierte. Wir haben dann aber gehört, dass dieser absolutistische Staat, der so klar aufgebaut sein sollte, nicht funktioniert hat. Er hat zum Absolutismus geführt und der Herrscher hat dann oft in einer sehr willkürlichen Form über das Volk geherrscht. Gegen diesen Absolutismus steht dann ein englischer Denker auf, nämlich John Locke. Und John Locke stellt dem Absolutismus ein ganz anderes Gesellschaftsmodell gegenüber, nämlich den liberalen Staat. Und dieser liberale Staat, der war davon geprägt, dass in seinem Zentrum der einzelne freie Mensch steht. Nicht mehr der Staat steht im Mittelpunkt, sondern der einzelne freie Bürger. John Locke betont, dass dieser freie Bürger unveräußerliche Rechte hat. Das Recht auf Leben, das Recht auf Eigentum, das Recht auf Gerechtigkeit. Und dieser freie Bürger ist nun das Maß für die Gesellschaftspolitik. Und John Locke versucht dann, um diesen freien Bürger einen Staat jetzt zu bauen, der diesen Vorstellungen entspricht. Und dieser Staat, der hat nun die Rechte der Bürger zu achten. Dieser Staat hat dem Bürger zu dienen. Nicht mehr der Bürger ist es, der dem Staat dient, sondern der Staat dient dem Bürger. Und um diesen Staat ja nicht zu mächtig werden zu lassen, beschließt dann John Locke die Gewaltenteilung. Er sagt, man muss die Gewalt teilen, die dürfen nicht mehr in einer Hand sein. Und zwar muss man zunächst einmal die regierende Gewalt und die gesetzgebende Gewalt teilen. Auf diese Art und Weise kann es nicht dazu kommen, dass der Staat sich dieselben Übergriffe leisten kann wie im Absolutismus. Und John Locke verkündet, dass der Bürger oder die Bürger insgesamt das Recht haben, dem Staat Widerstand zu leisten, wenn dieser ihre Rechte nicht respektiert. Und der Bürger hat sogar das Recht zur Revolution. Und dieser Ansatz der Gewaltenteilung, der wird dann noch von Montesquieu erweitert. Montesquieu sagt, dass es nicht nur eine zweifache Gewaltenteilung braucht, sondern eine dreifache Gewaltenteilung. Es muss die regierende Gewalt von der gesetzgebenden Gewalt und die gesetzgebende Gewalt von der richterlichen Gewalt getrennt werden. Denn nur auf diese Art und Weise ist es möglich, den Staat an einem Missbrauch der Gewalt zu hindern. Und so, liebe Hörerinnen und Hörer, haben wir heute gehört, wie es in Europa von der Renaissance zum Absolutismus kommt und wie es dann vom Absolutismus allmählich zum Liberalismus kommt. Diese großen Strömungen, die Politik des Absolutismus, die Jahrhunderte Europa geprägt hat, und dann die Entstehung des Liberalismus, die dazu führt, dass der Mensch wieder seine freien Rechte zurückerhält und dass der Staat im Dienste des Menschen zu stehen hat. Nun, wir sind am Ende dieser Sendung angelangt. Ich möchte Ihnen sehr, sehr herzlich danken, dass Sie bei diesen Überlegungen auch mit dabei waren. Und ich hoffe, dass auch einige Anregungen für Sie dabei waren, um die Politik aufgrund dieses Rückblickes ein bisschen besser zu verstehen. Ich grüße Sie alle sehr herzlich und wünsche Ihnen noch einen recht schönen guten Abend.